Wo ist eigentlich mein Handbuch Personal?
Handbuch Personal.
Ich brauche Kapitel 11.
Kapitel 11. Mythen der Arbeitswelt.
Eva, wie schön, wir sind wieder hier. Eine neue, weitere Folge Handbuch Personal. Ich kann es noch gar nicht glauben. Super.
Nee, Staffel 2, ja, ich freue mich auch. Ich bin auch freudig, dass wir so weitermachen, hoffentlich da auch, wo wir aufgehört haben. Es waren ja noch viele Seiten leer, habe ich gesehen.
Genau, in unserem Handbuch. Es waren noch Fragen offen. Man glaubt es kaum. Ich habe das, was wir heute vorhaben, für mich unter dem Buchstaben M abgespeichert. M wie Mythen. Und ich hoffe, dass wir einige Mythen, mit denen wir es immer wieder zu tun haben, heute irgendwie vom Tisch kriegen. Das wäre jedenfalls so meine Hoffnung. Ich habe mir hier so eine kleine Liste gemacht. Ich hoffe, du hast da auch Lust auf so eine kleine Reise.
Ja, auf jeden Fall. Es halten sich ja einige Mythen sehr hartnäckig, besonders in der Personalarbeit oder überhaupt im Umgang mit Menschen. Ich freue mich, wenn wir heute ein paar dieser Mythen auch einfach mal ad acta legen können. Tatsächlich mal, ich will es gar nicht abheften, sondern direkt mal in den Aktenvernichter rein, in diesem Fall.
Genau. Das muss weg.
Die müssen einfach mal weg. Und ich glaube, dazu haben wir uns den perfekten Gast eingeladen.
Das ist jedenfalls der Plan. Und er heißt Enzo Weber. Er ist Professor und leitet den Forschungsbereich Prognosen, gesamtwirtschaftliche Analysen. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Beim Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung IAB. Und wenn sich irgendjemand mit der Forschung und der Arbeit auskennt, dann ist er es. Hallo, Herr Weber. Wie schön, dass Sie da sind.
Hallo, Herr Karl. Hallo, Frau Stock.
Hallo, Herr Weber.
War das korrekt gesagt? Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen. Also Sie sind der Mann für die wirklich großen Fragen.
Ja, für die großen Trends, die den Arbeitsmarkt so betreffen, das ist genau richtig.
Was sind denn aus Ihrer Sicht die größten Mythen, die immer wieder erzählt werden über Arbeit und Veränderung von Arbeit, wo Sie innerlich den Kopf schütteln und sagen, dass das immer noch einer erzählt? Wir wissen doch, dass das nicht so ist.
Also die größten Mythen zur Zeit, das sind eigentlich eher die neuen Mythen, wenn man sich nämlich mal so die ganze Generationendebatte anschaut, was angeblich jetzt alles mit der Generation Z los wäre, was die alles macht oder nicht macht. Und da entstehen Mythen, aber auch nicht mehr so, wie das früher mal der Fall gewesen ist, sondern heute entstehen die Mythen durch diejenigen, die in den sozialen Medien die größte Reichweite haben und die buntesten Videos produzieren können. Also da ist wirklich einiges an Mythos dabei. Ansonsten, was wir so an überraschenden Erkenntnissen zum Beispiel haben, ist, dass heutzutage ein Konjunktureinbruch gar nicht mehr unbedingt dazu führt, dass wir auch wirklich viel Beschäftigung verlieren, sondern dass der Arbeitsmarkt nicht immer das Gleiche macht wie die Konjunktur, sondern sich doch ein Stück weit unabhängig gemacht hat und Leute werden knapper, also man entlässt einfach nicht mehr so schnell. Das ist zum Beispiel eine wichtige Erkenntnis, die uns ja jetzt auch in der Corona-Krise, in der Energiekrise ganz wesentlich geholfen hat. Arbeitsmarkt steht immer noch gut da, wenn man das mit gut bezeichnen möchte, denn überall fehlen ja die Leute. Aber es ist in jedem Fall mal genau das Gegenteil von dem, was wir in Krisenzeiten früher gehabt hätten, nämlich Massenarbeitslosigkeit.
Und ob das gut ist oder nicht, das nehmen wir jetzt mal Stück für Stück auseinander. Das finde ich ja schon dann eine sehr spannende Frage da drauf gelegt. Aber bleiben wir noch mal direkt bei dem ersten Thema mit den Generationen. Jetzt nochmal sozusagen zum Mitmeißeln. Finden sich in Ihren Daten irgendwelche Anzeichen, die darauf hindeuten, dass es so etwas wie eine Generation Z gibt, die sich nennenswert anders verhält als andere Generationen zuvor?
Also in der Tat, wenn man etwas als Generation bezeichnen und behandeln möchte, dann reicht es ja nicht, das als Altersgruppe zu behandeln. Als Altersgruppe, ja klar, die jungen Leute, die gibt es natürlich und die jungen Leute verhalten sich natürlich auch anders als die älteren Leute.
So weit so wenig überraschend.
Aber das ist natürlich auch eine Reibungsfläche, die ja auch immer wieder sich erneuert und immer wieder in etwas anderem Gewand daherkommt. Von daher wenig überraschend, aber deswegen ist die Reibung noch nicht weg. Aber jetzt müssen wir ja fragen, gibt es irgendetwas, was speziell diese Altersgruppe im Jahr 2023 so auszeichnet, dass man sagt, sie identifiziert sich damit als Gruppe. Und da sind in der Tat viele Mythen jetzt in die Welt gesetzt, von denen wir die meisten nicht bestätigen, respektive sogar widerlegen können. Aber um jetzt nicht sofort alles abzuräumen, also die Welt hat sich auch geändert. Generation Z ist die erste, die in den Arbeitsmarkt eintritt und einen Corona-Schock schon erlebt hat. Generation Z ist die erste, die in den Arbeitsmarkt eintritt in Zeiten des höchsten Arbeitskräftemangels, den wir seit dem Wirtschaftswunder hatten. Generation Z ist eine, in der niemand mehr davon ausgeht, am Ende in einem Alleinverdienerhaushalt zu landen, sondern es ist von Anfang an klar, dass beide Partner in einer vielleicht auch noch gar nicht bestehenden Partnerschaft dann arbeiten werden, dass man Flexibilität braucht im Leben. Also es hat sich einiges gewandelt. Der Punkt ist nur, das hat meistens relativ wenig zu tun mit den TikTok-Trends, die uns heute so serviert werden.
Und ich höre jetzt auch nicht so die Stichworte, Eva, du musst da auch rein, ich hab so viele Fragen im Kopf. Ich höre jetzt nicht so diese Stichworte, die haben alle so ein distanziertes Verhältnis zur Arbeit und wollen sich nicht die Hände schmutzig machen und beim ersten Gegenwind fallen sie alle um. Und also diese Seiten sind jetzt noch gar nicht zum Klingen gekommen.
Ja, das sind die, die nicht stimmen. Deswegen habe ich mir die jetzt mal für später aufgehoben. Also, was wir heute an Behauptungen so haben, ist zum Beispiel, das Engagement für die Arbeit, das ist doch deutlich zurückgegangen. Man steckt zurück, man will lieber mehr Freizeit haben. Die Bindung zum Arbeitgeber ist auch nicht mehr die sie mal war. Man wechselt dann eigentlich auch immer mal gerne schnell den Job, wenn es einem nicht passt oder wenn man irgendwo glaubt, was Besseres zu sehen. So, das ist so das übliche Bild. Und das kann man ja aber versuchen, dann mal wirklich in belastbaren Daten nachzuvollziehen. Und da sehen wir Nummer eins, also wenn junge Leute ständig die Jobs wechseln würden, dann würden wir das in der Beschäftigungsstatistik ja aufzeichnen können. Wenn wir in diese Statistik reingucken, dann gibt es diese Wechsel aber einfach nicht. Klar, junge Leute wechseln häufiger den Arbeitgeber als Ältere. Das war aber auch wirklich vor 10, 20 oder 30 Jahren auch schon so, weil junge Leute häufig noch befristet sind, weil sie noch nicht angekommen sind im endgültigen Job und so weiter. Das ist nichts, was Generation Z spezifisch macht.
Ich finde das auch sehr spannend, weil wenn ich daran denke, wie das so war, als ich angefangen habe zu arbeiten, also ich bin ja eher Gen Y, im Jahrgang 85 bin ich, da war das ja auch schon so, dass mir verschiedene Sachen zugeschrieben wurden, in denen ich mich auch gar nicht wiedererkannt habe, weil Generation hin oder her war ich noch nie eine Frühaufsteherin. Und wenn mir mein Unternehmen Gleitzeit angeboten hatte, dann habe ich das so in Anspruch genommen, dass ich eben später gekommen bin. Und dann war es aber so, dass mir das immer vorgehalten wurde, ich würde ja so spät kommen. Aber die Realität war ja, dass Kolleginnen von mir um 6 Uhr morgens angefangen haben zu arbeiten und dann eben früher gegangen sind. Aber wer fängt denn auch in einem Großkonzern um 6 Uhr an? Das ist ja auch nicht das Gros der Mitarbeitenden. Das heißt, irgendwann war dann ja auch klar, diese Flexibilität, die mir irgendwie so vorgehalten wurde, dass ich die sozusagen in einem komischen Maße benutze, war in ihren Augen sozusagen dann gar nicht mehr, weiß ich nicht, so signifikant da. Also für sie war die Flexibilität irgendwie strange, die ich mir genommen habe. Aber dass sie die andersrum ja genauso hatten, musste ich dann auch erstmal erklären. Und dann war auch relativ schnell so bedrücktes Schweigen, weil ich dann auch so meinte, ja, wo ist da eigentlich das Problem? Und ich glaube, so wird ja eher ein Schuh draus. Also die gesellschaftlichen Ansprüche, die verschieben sich ja. Ich will mehr Flexibilität haben. Manche brauchen die eher morgens, weil sie eben schlechter aus den Gängen kommen. Andere brauchen die nachmittags, weil sie da eben früher los wollen, um andere Dinge zu tun. Sich vielleicht auch um Enkelkinder zu kümmern, ne? Wenn man jetzt schon mal an die anderen Generationen denkt. Und trotzdem habe ich das auch immer sehr schnell empfunden, dass es darum ging, mir das jetzt zu sagen und auch vorzuhalten, weil ich die Jüngste war. Also es ist wirklich kein neues Phänomen, genau.
Also es ist in der Tat immer so, was als das Unnormale, vielleicht sogar als das Anmaßende verstanden wird, das ist immer eine Frage, von welchem Standard weicht man eigentlich ab. Und da hatten wir natürlich bis vor Corona mal relativ festgefügte Standards, zum Beispiel was Homeoffice anging, da wäre rein technologisch schon längst viel mehr möglich gewesen. Aber es wäre halt eine erhebliche Abweichung vom Standard gewesen. Man stand mit so einer Forderung dann eher allein auf weiter Flur. Dann wurde der Standard einmal kollektiv verschoben und zwar so, dass alle es gesehen haben und niemand mehr drumherum kommt. Und dann ist der Standard ein anderer. Dementsprechend sind jetzt die Forderungen da. Und dementsprechend, wenn jetzt ein Mensch Anfang 20 im Arbeitsmarkt auf den Plan tritt und sagt, ich komme aber nur, wenn ich 3 Tage Homeoffice habe, dann wird das jetzt, wenn man vielleicht an die Welt der 2000er noch gewöhnt ist, natürlich als etwas ungehörig wahrgenommen. Dass aber die eigenen Leistungsträger Mitte 40 genau das Gleiche fordern, das ist was anderes. Denn die sind ja schon etabliert und bei denen spielt das eine andere Rolle. Dementsprechend sehe ich gar nicht so die spezielle Rolle der Generation Z, die revolutionär alles umschmeißen würde aus eigenem Antrieb, sondern die Generation Z ist ein Kind ihrer Zeit und ihre Zeit hat sich erheblich verändert. Also ich sage nicht, Generation Z ist genau so, wie alle anderen früher auch schon immer waren und total langweilig. Also die Zeiten haben sich geändert, aber die Zeiten haben sich nun mal auch nicht nur für 22-Jährige geändert, sondern für alle anderen auch. Wir sehen das zum Beispiel, wenn wir dem Engagement in der Arbeit nachgehen. Also da hat sich nämlich tatsächlich was getan. Die Einstellung zur Arbeit hat sich geändert und ich sage jetzt mal auf den Punkt, sogar auch tatsächlich verschlechtert. Engagement im Job und Bindung an den Arbeitgeber, die sind zurückgegangen. Aber es war nicht in Corona. Es war vor Corona, es war in den 2010ern und es war auch kein Generationenthema, also kein Thema der jungen Leute. Die junge Generation hat da nämlich sogar etwas besser abgeschnitten nach unseren Studien. Deswegen sollte man sich in der Tat darum kümmern, was mache ich eigentlich mit Motivation und Engagement? Aber man braucht es nicht festzumachen an irgendwelchen bunten TikTok-Bildern von jungen Leuten, die einen angeblichen Standard für die Generation setzen. Die gibt es natürlich auch. Also in Generation Z kommt der Typ, der typisch ist für das Bild von Generation Z, natürlich auch vor. Aber am Ende sehen wir, die Unterschiede zwischen verschiedenen Menschen in einer Generation, die sind viel größer als die Unterschiede zwischen den Generationen insgesamt. Dementsprechend sollten wir uns nicht um Menschen im Block kümmern, sondern um individuelle Bedürfnisse. Und dann genau das ist auch das Gebot der Stunde, nämlich Selbstbestimmtheit und nicht über einen Kamm scheren.
Können wir bei diesem Thema Engagement noch ein bisschen tiefer einsteigen? Was heißt das konkret, wenn sich das Engagement auch insbesondere etablierter Arbeitskräfte im Großen und Ganzen eher zurückentwickelt? Ist das, wie interpretieren wir das? Ist das Ausdruck von Frust? Ich muss hier was tun, was mit mir nichts zu tun hat. Ich habe das lange genug gemacht, ich will nicht mehr. Oder von mangelnder Selbstwirksamkeit? Oder steckt da ganz andere Kräfte dahinter? Wie interpretieren Sie das?
Also wenn Sie bei Beschäftigten die Einstellung gegenüber ihrem Job und der Arbeit messen, dann ist es natürlich immer schwer zu unterscheiden. Hat sich da in der Person was getan? Oder hat sich da in den Arbeitsbedingungen was getan? Am Ende ist es auch relativ irrelevant, denn was im Arbeitsmarkt zählt, ist ja nicht nur das eine oder das andere, sondern der Match. Also ja. Wie passt es zusammen? Und genau daran müssen sich dann ja Betriebe orientieren. Also was sind die Bedürfnisse heutzutage? Was muss ich für eine Personalpolitik fahren? Was muss ich bieten? Aber eben auch, was muss ich nicht bieten? Also was beispielsweise nicht von der Mehrheit gefragt ist, ist eine 4-Tage-Woche. Wenn Sie die Menschen fragen, möchten Sie eine 4-Tage-Woche und dann halt aber auch entsprechend weniger verdienen, dann sagt eine ganz, ganz, ganz große Mehrheit sehr klar nein. Mhm. Und dementsprechend sehen wir zum Beispiel auch, wenn wir das mal repräsentativ anschauen, gar nicht, dass Menschen heute signifikant kürzer arbeiten möchten als früher. Das wird zwar kolportiert, aber das ist am Ende eigentlich gar nicht der Fall, weil da nämlich wahrscheinlich etwas fehlinterpretiert wird, nämlich die höhere Der Wunsch nach Selbstbestimmung, nach flexibleren, individuelleren Arbeitszeiten, das ist nicht immer auch gleich der Wunsch nach kürzeren Arbeitszeiten, sondern eben nach einem Job, dem ich den eigenen Leben anpassen kann und nicht umgekehrt, wo man immer was aufgepfropft kriegt, wo man immer getrieben ist, Negativstress bekommt. Das ist nämlich klar Engagement feindlich und die Selbstbestimmung, die erhöht Motivation und dann am Ende auch die Leistung.
Ich glaube, da nicken jetzt auch ganz viele aus dem Personalbereich und sagen, ja, das klingt doch alles gut, so sehe ich das auch, aber unsere Arbeitszeitgesetze, die ganze Gesetzgebung, die ist ja da eigentlich kontraproduktiv. Also ich sag mal so, ich glaube, in meinem Unternehmen haben wir das schon bis zum einem großen Grad ausgereizt. Aber wenn ich mit den Kolleginnen spreche, dann sagen die mir, Eva, das ist nicht flexibel genug. Hier 11 Stunden Ruhezeit. Aber wenn ich dann da lieber nach Hause will, zu meiner Familie, dann will ich den letzten Zug nehmen. Und wenn ich dann weiß, ich habe aber morgens den Kundentermin, dann ist es doch meine Sache, ob ich den jetzt noch machen kann oder nicht. Und du sagst mir jetzt, ich habe hier 11 Stunden Ruhezeit. Ich bin doch kein LKW-Fahrer. So, und ich kann doch auch schon im Zug pennen. Und dann sage ich halt so, naja, laut Gesetz, kann ich dir sagen, ist es halt nicht erlaubt. Und da ist man ja auch immer in dieser Zwickmühle, auch als Arbeitgeber oder als Arbeitgeberin, dass man einfach sagen muss, ich fühle es, ich verstehe dich, aber ich kann dir nur das sagen, was sozusagen rechtmäßig ist. Und ja, ich frage mich, wann wird sich da was ändern? Wird sich was ändern? Also Sie sind ja sicherlich auch Berater in die Politik hinein oder haben da auch natürlich irgendwie ihre Fühler ausgestreckt. Wird das überhaupt wahrgenommen?
Also das Thema Arbeitszeitflexibilität, das wird sehr klar auch politisch wahrgenommen. Das wird auch entsprechend mit Forderungen in den politischen Prozess eingebracht und zwar auch nicht erst seit gestern. Der Punkt ist allerdings, es ist kein einseitiges Thema, sondern die Arbeitszeitgesetze, die wir haben, mit den Beschränkungen, die sie auferlegen, die haben einfach auch ihren Sinn. Zumindest haben sie den einmal ganz klar gehabt. Es geht dann dabei nämlich einmal darum, dass Gesundheitsschutz gewährleistet werden muss. Also die Beispiele, die Sie gerade genannt haben, da muss man dann aber einfach auch sagen, dass es klare arbeitswissenschaftliche Ergebnisse gibt, dass überlange Arbeitszeiten und zu kurze Ruhezeiten gesundheitsschädlich sind. Und dass die übrigens auch leistungsmindernd sind. Und an der Stelle kann man dann sagen, nein, es ist nicht nur deine eigene Sache. Denn wenn wir uns auf den Standpunkt stellen würden, das kann doch jeder Beschäftigte selbst entscheiden, dann würden wir ja Tür und Tor öffnen für jegliches Verhalten, das am Ende stark zulasten von Beschäftigten geht. Denn in Beschäftigungsverhältnissen, da entscheidet nicht nur einer. Das kann mir niemand erzählen. In Beschäftigungsverhältnissen besteht immer eine Abhängigkeit, manchmal gegenseitig, manchmal auf Augenhöhe. Und in vielen Jobs ist die Abhängigkeit aber typischerweise auch so, dass der Beschäftigte sehr stark von seinem Job, von seinem Einkommen abhängt und man ihn deshalb in dieser Konstellation schützen muss. So, und das, die große Kunst besteht jetzt darin, die Fälle, wo man wirklich die Flexibilität einräumen könnte, zu identifizieren und Regeln zu entwickeln, wo genau da das Mehr an Flexibilität auch möglich ist, ohne dass man viele, viele andere einem erhöhten Druck und einer stärkeren Ausbeutung aussetzen würde. Und da kann es zum Beispiel nach einem Konzept, das ich auch in die Richtung entwickelt habe, so in Richtung von Paketlösungen gehen. Also wir wollen ja nicht Arbeitszeitflexibilität beschränken, sondern wir wollen Gesundheitsschutz. Das heißt, man könnte sagen, ja, ihr könnt durchaus von den bestehenden gesetzlichen Regeln abweichen und darüber hinausgehen, wenn ihr erstens eine kollektive Regelung dafür findet. Also macht das nicht auf Einzelebene, sondern auf Betriebsebene oder auf Tarifebene. Das sichert nämlich, dass der einzelne Beschäftigte da nicht über den Tisch gezogen werden kann. Und weist nach, dass ihr als Ausgleich für die höhere Flexibilität dann aber auch Regeln wirklich ins Leben ruft, die Gesundheitsschutz sicherstellen. Also man kann zwar bei Pausenzeiten und bei der Länge der Arbeitszeiten und so weiter was machen. Aber man muss eben auch entsprechenden Ausgleich dann dafür schaffen und das auch formal nachweisen. Dann hätte man Gesundheitsschutz und Flexibilität unter einem Dach.
Ja, ich habe eine Frage. Eva kennt sie schon, wir haben das schon oft diskutiert. Ich habe den Eindruck, dass je mehr sich Arbeit verändert, wir zumindest Teile von Arbeit haben, die sich immer schlechter und immer weniger angemessen in Zeit bemessen lassen. Also überall da, wo es um Wissen geht, überall da, wo es um Kreativität geht, überall da, wo es um Entwicklung geht, kann ich zwar sagen, du musst heute ja 8 Stunden am Schreibtisch sitzen, aber das ist eigentlich gar kein sinnvolles Kriterium für die Menge und Intensität und Belastung der Arbeit und auch für den Wert, der da entsteht, sowohl für den Einzelnen wie auch für das Unternehmen. Sehen Sie diese Entwicklung auch, dass wir eigentlich, es ist ja eigentlich, versuchen wir ja so ein Fabrikmodell, Menschen haben 8 Stunden Schicht zwischen Sirene und Sirene, zwischen Einstempeln und Ausstempeln, auf alle möglichen Formen von Arbeit zu ziehen. Ich habe den Eindruck, das passt an vielen Stellen gar nicht mehr richtig.
Auf viele Tätigkeiten passt das in der Tat nicht. Und genau diese Standard-Fabrikjobs, die gibt es ja auch seit Jahrzehnten schon immer weniger. Eben. Und dafür gibt es in der Tat mehr vom anderen Typus. Dementsprechend hat sich ja so etwas wie Vertrauensarbeitszeit auch viel stärker etabliert. Und da nehme ich dann in letzter Zeit dann immer gleich die Diskussion wahr, die Vertrauensarbeitszeit ist am Ende. Wenn nämlich wieder ein EuGH-Urteil kommt, das dazu verpflichtet, Arbeitszeiten aufzuschreiben, zum Beispiel.
Ja.
Ich bin gegenteiliger Auffassung. Vertrauensarbeitszeit bedeutet nichts anderes, als dass der Arbeitgeber darauf verzichtet, die Angaben seines Beschäftigten zu überprüfen.
Ja.
Nichts anderes ist Vertrauensarbeitszeit. Vertrauensarbeitszeit ist nicht und war auch noch nie die Auflösung sämtlicher gesetzlicher Regeln zum Gesundheitsschutz und zur Arbeitszeit, sondern es bezog sich immer nur auf die Kontrolle durch den Arbeitgeber. Das ist etwas, das ist nach wie vor möglich, denn niemand verpflichtet den Arbeitgeber, die Arbeitszeiten selbst aufzuzeichnen. Es ist nach wie vor möglich, das auf die Beschäftigten zu delegieren, die das, und jetzt die jüngste Anforderung auf deutscher Ebene ist ja, dass man ein digitales System zur Arbeitszeitaufzeichnung haben soll. Aber gerade für den Typus von Beschäftigten, den Sie genannt haben, ist das ja das Allerbeste. Eine kleine, schlanke, digitale Lösung, bei der man so gut wie keinen Aufwand hat, die man von überall auf der Welt betätigen kann, das würde ich jetzt wirklich nicht gerade als die größte Hürde in unserer Wirtschaftsentwicklung betrachten. Dementsprechend glaube ich, Vertrauensarbeitszeit wird möglich sein, auch weiterhin. Ich arbeite selbst in diesem Modell und ich möchte gar kein anderes haben. Ich habe volles Verständnis für alle, die diese Flexibilität möchten und die sie verteidigen. Und die haben meine volle Sympathie. Aber man sollte auch gesetzliche Neuregelungen da mit Augenmaß und nur da intervenieren, wo sie wirklich unpraktikabel werden.
Eva.
Ich muss lachen. Ja, weil ich kann da total mitgehen. Und ich glaube, die Diskussion, ich frage mich dann auch immer, von wem die genau angestoßen wird. Also, weil ich bin auch der Meinung, was das Arbeitszeitgesetz in Deutschland gut kann, ist theoretisch, sage ich mal, und wir wissen ja praktisch vor dem Arbeitsgericht, die sind überlastet bis zum Get-No wegen solchen Sachen. Theoretisch schützt es vor allem die Beschäftigten vor diesen willkürlichen Übergriffen in das eigene Leben am Ende. Ne? Also wenn ich immer auf Abruf bin, 24/7, 365 Tage im Jahr und immer darauf warte, mein Chef, meine Chefin ruft mich an und dann springe ich, dann ist das kein Arbeiten, was man gerne möchte. Und das will so, Punkt. Und das ist, glaube ich, etwas, wo Deutschland einfach weit vorne ist in der Gesetzgebung. Und andererseits dann eben gibt es natürlich auch die, die eben diese Flexibilität gerade nicht wollen, weil sie ja trotzdem dazu angehalten werden, Dinge aufzuzeichnen. Und dann aufzuzeichnen heißt ja auch, ups, dann werden ja plötzlich Überzeiten, Mehrarbeiten sichtbar. Und dann hätte ja auch im Zweifel ein Angestellter, eine Angestellte eine Möglichkeit, sich diese auszahlen zu lassen oder hier zu fragen, was ist denn damit? Wie gehen wir damit um? Und also ich frage mich halt immer, ja, aus welcher Richtung kommen da eigentlich diese Vorschläge und Vorstöße? Ich glaube, am Ende, also das kann ich ja auch sagen als Arbeitgeberin, am Ende ist es so, ich möchte nicht so arbeiten, dass ich weiß, ich beute Menschen aus. Ich glaube, deshalb schätze ich mich glücklich, in Deutschland geboren zu sein, zu leben, zu arbeiten. Und so will ich das gerne auch praktizieren in meinem Unternehmen. Ich weiß aber von ganz vielen Unternehmen, die nach außen hin, Stichwort TikTok, ganz shiny auftreten und das alles toll verkaufen, aber genau an diesen Punkten sagen, nee, weißt du was, wir arbeiten hier alle nur 40 Stunden und ob du dann freitags um 8 noch hier sitzt, ist halt dein Pech, aber ne, wir arbeiten alle nur 40 Stunden. Und irgendwie clasht das immer weiter, habe ich das Gefühl, in Deutschland. Also nicht nur zwischen diesen WissensarbeiterInnen und den, ja, sag ich mal, auch Arbeitenden im Niedriglohnsektor, sondern auch in diesen Ideen von Unternehmensführung clasht es zunehmend. Und ich bin etwas traurig darüber, dass gerade die Unternehmen, die klein sind, versuchen, Dinge neu zu wagen, oft die sind, die dann auch leider scheitern, weil natürlich in den Konzernen, in den großen Unternehmen einfach mehr Kapital da ist, da auch mal Dinge ausprobiert werden, schnell wieder verworfen werden können. Ja, da macht man zwar im Kleinen erstmal Testballon. Also irgendwie beißt sich da für mich so ein bisschen die Katze in den Schwanz. Ich finde, die Risikoverteilung stimmt irgendwie nicht in Deutschland. Und ich glaube, daran krankt auch einiges an dem Fortschritt. Weil klar, die Konzerne mit den größten Beschäftigungszahlen, die machen natürlich, da gucken wir uns auch ein bisschen in die Augen, viel der Arbeitsmarktpolitik mit, auch gemeinsam mit Gewerkschaften etc. Da sind natürlich die großen Stimmen auch, die am Ende sagen, wie es läuft. Und das finde ich so ein bisschen schade. Also ich habe nichts gegen Gewerkschaften, überhaupt nicht, aber ich denke, hier zeigt sich irgendwie so ein großes Spannungsfeld der modernen Arbeit, zumindest in meiner Wahrnehmung. Ich weiß nicht, wie Sie das wahrnehmen, Herr Weber.
Also die Gewerkschaften wären mit Sicherheit froh, wenn sie auch in dem großen Feld der kleineren Unternehmen besser aufgestellt wären. Das ist sicherlich ein Punkt. Und diejenigen, die nach außen dringen, das sind natürlich die Großen. Wenn man die Zahl der Beschäftigten in der Summe sieht, dann haben die Kleinen viel mehr. Das ist richtig. Das heißt, es gibt in unserem Land viel mehr Beschäftigte, die Erfahrungen ausgesetzt sind in kleineren Betrieben, als Beschäftigte, die den Erfahrungen ausgesetzt sind, die dann hauptsächlich in den Medien kolportiert werden, weil es nun mal die signifikanten Marken sind. Das ist so. Gleichzeitig ist es so, dass in Deutschland, anders als zum Beispiel in den USA, die Wirtschaftsentwicklung nicht so stark über Gründungen läuft, sondern es läuft stärker über die Entwicklung und auch Neuentwicklung in Unternehmen selber. Und dazu gehören Konzerne, dazu gehört aber auch der Mittelstand. Also auch ein Mittelständler von ein paar hundert oder vielleicht sogar ein paar tausend ist ja kein Konzern, ist aber trotzdem jetzt mit Sicherheit auch kein Kleinunternehmen mehr. Das ist zum Beispiel auch ein anderes Innovationsmodell als das US-amerikanische, wo Kleine durchaus häufiger dann auch mal den Durchmarsch machen. In Deutschland passiert das nicht so häufig. Wir haben zwar mittlerweile ein durchaus auch gutes Gründungsgeschehen, wenn man sich zum Beispiel mal anguckt, was in Berlin oder anderen Städten passiert. Das ist wirklich in den letzten 10 Jahren auch nicht schlecht gelaufen, muss man schon mal sagen. Aber dass da jemand wirklich den Durchmarsch macht bis hin zu internationaler Signifikanz, das passiert doch relativ selten. Das bräuchte man aber natürlich gerade bei neuen Geschäftsmodellen, die skalierbar sind. Also wenn es in Richtung Daten und Netzwerke und so weiter geht, dann ist natürlich eine solche Relevanz durchaus auch wichtig. Also von daher haben wir da sicherlich einigen Nachholbedarf. Auf der anderen Seite wird es uns sicherlich auch nicht gelingen, jetzt andere Geschäftsmodelle wie das amerikanische dann einfach so zu kopieren, weil unsere Wirtschaftsstruktur eine andere ist, weil unsere Institutionen andere sind und weil wir aber auch Stärken woanders haben, die andere wiederum mit einem gewissen Neid betrachten. Das muss man ja auch sehen. Von daher, Schuster, bleib bei deinen Leisten. ist das eine Extrem. Aber die Entwicklung zu verschlafen, ist das andere Extrem. Die Kunst ist dazwischen, mit der eigenen Ausgangsposition und den eigenen Stärken wirklich für die Zukunft das Beste draus zu machen. Und das ist nicht immer leicht, weil neue Entwicklungen natürlich an dem reiben, was an Standards in der Vergangenheit bezogen auf vergangene Verhältnisse mal entwickelt worden ist.
Klar.
Und Arbeitszeitpolitik ist halt nur ein Modell davon. In der Tat, wenn ich ein Fabrikmodell habe, dann würde ich sagen, sehe ich eigentlich nicht wirklich Grund davon, vom Buchstaben des Arbeitszeitgesetzes irgendwie abzuweichen. Ganz vielen anderen Konstellationen schon. Ich darf aber für diese Konstellationen den Geist des Gesetzes nicht ad absurdum führen, also den Schutz der Beschäftigten. Aber was Schutz der Beschäftigten unter neuen Bedingungen heißt und das dann auch so umzusetzen, ohne das Kind mit dem Bade auszuschütten, das ist politisch nicht leicht und dementsprechend haben wir die Reibereien ja auch schon seit vielen Jahren.
Ja, wir haben am Anfang mit dem Thema Mythos begonnen und den Mythen, die wir irgendwie nicht loswerden und die uns immer wieder begegnen. Und irgendwann zwischendrin haben Sie das Stichwort der knapper werdenden Arbeitskräfte auch schon genannt. Und das ist ja jedenfalls in meiner Sicht der Dinge irgendwie auch verknüpft mit dem, was wir so an demografischer Entwicklung erleben. Ich vermeide immer bewusst den Begriff demografischer Wandel, weil ich ihn eigentlich für einen Euphemismus halte, so wie Klimawandel eben auch ein Euphemismus ist und es eigentlich um krisenhafte Phänomene geht. Ich glaube, dass das bei Demografie auch so genannt werden könnte. Wenn wir jetzt diesen Mythosbegriff nochmal anwenden, was ist so das, was wir alle immer wieder wiederholen und glauben mit Blick auf Generationen und Arbeitskräftemangel und Ähnliches? Und wo Sie sagen, ja, in Mandaten steht aber eigentlich ganz was anderes.
Alle wollen immer früher in Rente gehen. Betriebe möchten die älteren Beschäftigten eigentlich aufs Abstellgleis schieben. Das sind wir noch so gewohnt aus den 90ern. Das stimmt aber überhaupt nicht. Also im Jahr 2000 waren so von den 60- bis 64-Jährigen, also sozusagen Frührentnergeneration, wenn man so möchte, waren noch 10% sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Heute ist es über die Hälfte. Wenn Sie alles zusammennehmen, inklusive der Beamten, Selbstständigen, Minijobber, dann haben Sie bei den über 60-Jährigen noch mehr als 2/3, die noch im Erwerbsleben stehen. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Und wenn man die öffentliche Debatte betrachtet, dann gewinnt man irgendwie den Eindruck, ganz Deutschland sei gerade auf der Flucht in die Frührente. Und die Daten zeigen genau das Gegenteil und sie zeigen glücklicherweise genau das Gegenteil und sie zeigen auch, da geht auch noch was. Also so ein steiler Aufwärtstrend, da können wir auch noch mehr schaffen. Aber wir müssen jetzt dann mittlerweile hingucken, wo geht das eigentlich noch? Und da sehen wir, naja, Professoren gehen eigentlich nie vorzeitig in Rente, sagt die Statistik, meine eigene Anschauung auch. Aber wenn wir bei Gerüstbauern schauen oder Dachdeckern und so weiter, also bei allen, die wirklich körperlichen Belastungen ausgesetzt sind, da sieht es da ganz anders aus. Die arbeiten ganz oft, bis sie kaputt sind und gehen in die Erwerbsminderungsrente. Die haben wir immer weiter ausgedehnt, aber das kann ja nicht unser Modell sein.
Nein.
Das heißt, für die nächste Generation müssen wir wirklich darüber nachdenken, was sind da eigentlich jenseits der 55, 60 die Tätigkeiten, die man dann gut wahrnehmen kann, wenn man sein Leben lang solche Jobs gemacht hat. Was ist eigentlich unsere Vorstellung davon, wie man da bis 67 kommen soll? Wie müssen wir die Menschen noch qualifizieren, weiterentwickeln, dass sie dann in solche Tätigkeitsprofile auch reinkommen? Wenn man nämlich weiß, was die Trends waren und dass es nicht Faulheit ist, dann kommt man ganz schnell auch auf die richtigen Lösungen, statt immer nur darüber zu debattieren, ob wir jetzt das Renteneintrittsalter irgendwo an die Lebenserwartung knüpfen sollen oder nicht, muss man mal dahin gehen, wo wirklich was zu holen ist.
Das würde aber doch bedeuten, dass wir nicht ein Modell, ich spitze jetzt ein bisschen zu zur Verdeutlichung, dass wir nicht ein Modell fahren, jede muss so lange arbeiten, bis er sie wirklich körperlich am Ende ist. Und das ist halt beim einen früher der Fall als beim anderen. Sondern wir kämen doch stattdessen zu einem Modell, dass man sagt, im Grunde müssten wir uns daran gewöhnen, konsekutiv unterschiedliche Berufe im Laufe unseres Lebens auszuüben. die auch ganz unterschiedliche Anforderungen mit sich bringen.
Teilweise ja, aber ganz unterschiedliche nein. Okay. Denn wenn sie dann 50, 55 sind und jemand sagt ihnen so, und du lernst jetzt nochmal einen neuen Beruf, dann ist das Brett normalerweise so dick, dass sie verloren haben. Da kommen sie nicht weiter. Das heißt, wir müssen schauen, wo sind denn verwandte Tätigkeiten mit überlappenden Kompetenzprofilen, wo man realistischerweise auch viele Menschen noch hin entwickeln kann und wo es aber auch wirklich gute Anknüpfungspunkte gibt. Und genau das müssen wir uns Beruf für Beruf anschauen. Also geht was innerhalb des Betriebs, innerhalb des Berufs, da gibt es ja durchaus auch verschiedene Tätigkeitsfelder. Oder sollte es in verwandte Berufe gehen, brauche ich betriebsübergreifende Konzepte. Denn in der Tat, so lange zu arbeiten, bis der Amtsarzt feststellt, du kannst nicht mehr, das ist doch unmenschlich.
Absolut.
Also das ist ja als Rentenkriterium völlig ungeeignet. Und das setzt Menschen ja auch erheblichen gesundheitlichen Schäden aus, vergibt uns in der Wirtschaft ganz viel Potenzial. Wenn wir nämlich bei den über 60-Jährigen Erwerbsquoten hätten, wie bei den Menschen, die heute 5 Jahre jünger sind, 5 Jahre, keine Lichtjahre, nur 5 Jahre, dann würden wir in Deutschland 2,5 Millionen Arbeitskräfte gewinnen. Bei den Älteren liegt das größte Potenzial, das wir in diesem Land haben. Und dementsprechend müssen wir das auch mal systematisch heben.
Ich habe das schon notiert eben, das war nämlich auch meine Frage. Das heißt ja dann auch, um das so zu leben und zu schaffen, müssen auch Unternehmensgrenzen durchlässiger werden. Das haben Sie, glaube ich, eben so ein bisschen im Nebensatz gesagt, dass es eben auch unternehmensübergreifend passieren kann, muss, sollte diese, ja, der Querwechsel, nenne ich es jetzt mal einfach, in ein anderes Tätigkeitsprofil, an das man aber gut anknüpfen kann. Und ich glaube, das ist ja auch etwas, was bisher eher naserümpfend gesehen wird. Ich sage nur Stichwort, viele machen das heute über Stichwort Nebentätigkeit, dass die sich ja noch irgendwo anders Inspiration holen, sich irgendwo anders verdingen, weil sie sagen, hey, also jetzt ganz ehrlich, nur das hier, das füllt mich nicht aus. Und ich glaube auch, dass das ein Konzept der Zukunft ist. Was glauben Sie, wie ist das? Ist es das? Erstmal das vielleicht als Frage. Und die zweite Frage, die sich anschließt, ist ja, wie schnell schaffen wir das denn in Deutschland, dieses Umdenken zu bekommen, gerade auch in den großen Flaggschiffen, in den großen Unternehmen?
Also Nebentätigkeiten, da steckt erfahrungsgemäß alles Mögliche drin. Wer in Deutschland eine Nebentätigkeit ausübt, tut das meistens als Minijob. Das ist sehr schön. Die sind nämlich komplett steuer- und abgabenbefreit. Das ist der größte Unsinn unserer Beschäftigungspolitik, den wir uns im Moment so noch leisten. Über einen kleinen Job aus und du musst keine Steuern zahlen. Ob du in deinem ersten Job 300.000 verdienst oder nicht, spielt da überhaupt keine Rolle. Du bist halt steuerfrei. Das muss man sich erstmal zu Gemüte führen.
Ich will nur ganz kurz einwerfen, ich kenne die meisten in meiner Generation über Kleingewerbe. Und da muss man ja schon ein bisschen was abgeben. Ich will es nur mal sagen, ist natürlich auch eine Form. Aber erzählen Sie gerne erstmal weiter.
Ja, in der Tat. Es gibt auch die selbstständigen Nebenjobs. Und da haben wir jetzt eine gewisse Trennung. Die selbstständigen Nebenjobs, das sind dann häufig die mit den hohen Kompetenzen, die diese Kompetenzen im Nebenjob auch noch mal zu Geld machen. In der Tat, da in dem Bereich haben wir normalerweise auch kein sozialpolitisches Problem. Aber bei den mittlerweile über 3 Millionen, das halt als abhängige Nebenbeschäftigung machen, da setzen wir schon sehr merkwürdige Anreize mit dieser Konstellation. Das muss man schon sagen. Wenn man sich die Motivation anschaut, ist da auch alles Mögliche dabei. Also Menschen mit so einem Nebenjob, die verdienen im Hauptjob im Durchschnitt relativ wenig. Das heißt, dass es nicht reicht ohne Nebenjob. Das kommt schon vor. Aber wir sehen eben auch ganz viele Antworten zur Motivation, die in ihre Richtung gehen. Also ich nehme das als Bereicherung wahr. Ich möchte einfach, mir ist es wichtig, in dem Job noch mit Menschen zu kommunizieren. Mir sind die Erfahrungen wichtig, was auch immer. Von der Motivationslage her gibt es da alles Mögliche. Der Punkt ist nur, sowas hat ja normalerweise einen sehr kleinen Umfang. Also als Übergang in die Rente ist es dementsprechend nicht unbedingt geeignet. Aber man könnte natürlich sagen, als Einstieg in eine Tätigkeit, die ich später dann vielleicht ausweiten werde, das könnte man sich als Modell vorstellen. Das ist bisher aber nicht das Übliche. Und wenn wir uns jetzt anschauen, um zu Ihrer zweiten Frage zu kommen, wie ist es denn jetzt, wie stark wurde das jetzt eigentlich schon verstanden in Deutschland, dass man da umsteuern muss? Dann zeigt sich, viele haben durchaus schon was verstanden. Also die Beschäftigung von Älteren ist ja enorm gestiegen. Also dieses systematische Frühverrenten und aufs Abstellgleis schieben aus den 90ern, das gibt es ja nicht mehr. Wenn wir uns anschauen, welche Chancen hat eigentlich jemand, der arbeitslos ist und dann halt 55 ist oder so, dann waren das Ende der 90er praktisch keine Chance mehr. Heute sind die Chancen 3- bis 4-mal so hoch wie damals. Die sind auch überproportional gestiegen, stärker als die der Jüngeren. Immer noch schlechter als die der Jüngeren, das ist richtig, aber es hat sich durchaus was getan. Und dann haben wir mal geschaut, was machen eigentlich Betriebe, wenn sie Leute halten wollen, die schon Rentenanspruch haben. Das ist sozusagen die härteste Nuss, die man kriegen kann. Da hat jemand schon die Möglichkeit, sein Einkommen über Rente zu kriegen. Wie überzeuge ich den trotzdem noch im Betrieb zu bleiben? Und das machen dann in der Tat nicht so sehr die großen Flaggschiffe, denn die haben so eine große Marke, die sind bei Neueinstellungen halt auch stark, sondern das machen die kleineren, die größten Engpässe spüren. Und wenn die es versuchen, dann schaffen sie es auch meistens. Und daran kann man sich mal ein Beispiel nehmen, was da passiert. Die packen dann nämlich nicht nochmal richtig Geld auf den Tisch. Jemand, der schon Rente kriegen kann und eigentlich mit dem Erwerbsleben abgeschlossen hat, der will doch kein Geld von seinem Arbeitgeber haben. Sondern die bieten dafür die geeigneten Arbeitszeiten, individueller, kürzer, die bieten die geeigneten Tätigkeitsinhalte. Und genau das ist der Schlüssel, den man auch braucht, wenn man sagt, wie können wir eigentlich bei über 60-Jährigen dann wirklich nochmal bei Stichwort Arbeitskräftesicherung was gewinnen. Nämlich genau mit diesen Ansätzen, die viele Betriebe schon verstanden haben, aber wahrscheinlich noch nicht alle.
Finde ich eine super spannende Perspektive, dass man an dieser Stelle merkt, was eigentlich wirklich zählt. Finde ich beeindruckenden Gedanken. Wir haben eine ganze Reihe von Mythen abgeräumt heute. Wir schreiben das nochmal ordentlich in die Shownotes hinein, damit es auch wirklich gilt. Ich habe mir mindestens aufgeschrieben, dass so die gängigen Annahmen darüber, dass die Generation Z eine klassische, durch ihre Werte miteinander verbundene Generation sei, die vor allem faul ist und unlustig in der Ecke liegt, Mythos. Menschen wollen auch nicht kürzer arbeiten und Unternehmen wollen ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch gar nicht massenhaft loswerden. Sondern wir müssen eigentlich hinkommen zu Vorstellungen von, wie entwickeln wir eigentlich unsere Berufe, unsere Tätigkeiten im Laufe unseres Lebens vom einen zum nächsten hin, Stichwort verwandte Berufe. Und da könnte man ja mal richtig Stammbäume aufzeichnen. Also ich habe wahnsinnig viel gelernt in dieser Folge. Ich bin erfüllt und dankbar. Eva, wie geht dir das?
Mir geht das auch so. Also vor allem hat es mir nochmal schön gezeigt, wohin sich auch Personalarbeit entwickeln muss und wo da überall noch die Herausforderungen sind. Im Denken, im Handeln, aber vor allem, ja, also vor allem im Handeln, glaube ich. Einfach mal tun, Dinge ausprobieren und vor allem auch einfach mal die Leute mit einbeziehen, die es am Ende betrifft. Das vergessen wir auch ganz gerne.
Wo kommen wir denn dahin? Wir müssen mal für P wie Partizipation eine Folge machen. Bei uns zu Gast war Enzo Weber, Professor und Leiter des Forschungsbereichs Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen am IAB, dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Herr Weber, seien Sie sicher, wir haben Sie nicht zum letzten Mal gefragt, ob Sie zu uns kommen. Vielen Dank.
Gern geschehen, machen Sie es gut.
Vielen lieben Dank, tschüss.
Wo ist eigentlich mein Handbuch Personal?
Handbuch Personal.
Ich brauche Kapitel 11.
Kapitel 11, Mythen der Arbeitswelt.